Ja, dann werden wir den Ausschuss bis zuletzt begleiten, jetzt auch mit Fragen. Bitte schön, Frau Petersen.
Die großen offenen Fragen sind eigentlich die, die wir auch in der Handlungsempfehlung an unsere Nachfolger im 16. Landtag empfehlen, einen weiteren Untersuchungsausschuss einzusetzen. Und zwar vor allen Dingen Komplex Rechtsterrorismus in Baden-Württemberg und nationalsozialistischer Hintergrund. Wie hat den NSU nach Baden-Württemberg reingeführt? Wir wissen, dass da viele Unterlagen noch gefunden wurden, Stadtpläne. Wir haben ja festgestellt im Ausschuss ca. 100 Personen, die in diesen Szenen, auch in diesen Musikszenen tätig waren. 20 Bands, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, haben wir ja in diesem 30. Oktober unter dem Beschluss, den wir Ihnen damals gegeben haben, festgestellt. Mehrere Wirtschaften, da sind wir alle nicht dazugekommen, außer dem Hauskauf vom Timo Brandt haben wir ja aus diesem Teil nichts herausbekommen, weil wir zeitlich dazu nicht in der Lage waren. Das Zweite, was wir natürlich auch den Nachfolgern überlassen, ist die Vernehmung von Schmidt, dem Gründer des KKKs, der ja in den USA ist und wo es gescheitert ist, dass er auch zu einer Vernehmung im Konsulat erschienen ist, weil ihm da manche Bedingungen nicht gepasst haben, sodass wir sagen, dies muss natürlich der neue Ausschuss auf jeden Fall machen. Und dann haben wir natürlich im Bereich von Mord Michel Kiesewetter und versuchter Mord an Martin Arnold den einen Teil nicht aufklären können, weil da dann der Zeuge nicht kam. Das haben wir dann verschoben. Da sind jetzt auch dann noch Akten gekommen, nämlich die Frage Geheimdienste auf der Theresienwiese. Dies muss aus diesem Bereich der nachfolgende Ausschuss auch machen.
Herr Menzel.
Ich will einfach nur mal auf den Aspekt übermäßige Schwärzung und Behördenzusammenarbeit nochmal reden. Also, Herr Kulfold bewertet das als nicht übermäßige Schwärzung. Sehen Sie nachholbedacht, gibt es Handlungsempfehlungen in Bezug auf die Vorlage von Akten aus dem Landesbehörden, insbesondere des Landesamtes für Verfassungsschutzes aus Ihrer Sicht, oder ist der Notnagel Ermittlungsbeauftragter dann hinreichend?
Der Ermittlungsbeauftragte ist für uns kein Notnagel, sondern ist ein ganz wichtiges Instrument. Der Notnagel war der Sachverständige, den wir eigentlich in diese Situation gebracht haben. Das Zweite ist natürlich, haben wir glaube ich auch in den Empfehlungen drin, dass man sich überlegen muss, was ist denn geheim und was ist nicht geheim. Da haben wir auch festgestellt und nachträglich ja dann erreicht, dass Teile heruntergestuft worden sind. Heute noch haben wir das heute Morgen noch beschlossen, auch für den Bericht, dass wir da einige Dinge rausnehmen. Und deswegen muss man wirklich drüber nachdenken, auch im kommenden Untersuchungsausschuss, wie man das veranlasst. Ja. Da haben wir auch unsere Bedenken gehabt. Sonst hätten wir in manchen Dingen einfach nicht beantragt, eine Herabstufung zu machen, weil wir das auch der Öffentlichkeit deutlich machen wollten. Bei den Schwärzungen war es so, wir bekommen die Schwärzungen von den unterschiedlichsten Behörden, Bundes- und anderen Landesämtern. Dann ist die Frage, können wir mit dem, was geschwärzt ist, umgehen? Wir haben auch Anträge gestellt, Schwärzungen aufzuheben. Ja. Das wird sich in jedem Untersuchungsausschuss immer geben, weil wir 16 Verfassungsschutzämter haben und ein Bundesamt. Da wird es kaum eine einheitliche Richtlinie geben. Wir wollen erreichen, das haben wir ja auch geschrieben, dass man mit unserem Landesamt dann einmal auch darüber redet, was denn wirklich schwärzungswürdig ist. Denn wie gesagt, manche Dinge sind ja anschließend auch entschwärzt worden aufgrund unseres Antrags.
12.2 in den Handlungsempfehlungen.
Ja, 12.2 oder irgend sowas, ja.
Vielleicht mal eine Ergänzung, aber das Thema Digitalisierung dieser Aktenbestände ist was ganz Wichtiges, damit man eben nicht händisch jede Akte immer durchsuchen muss und dann Dutzende von Mitarbeitern mit so Anfragen beschäftigt sind, sondern dass das schnell und auf Knopfdruck funktioniert. Und da ist, glaube ich, auch die nächste Landesregierung gefordert zu gucken, dass wenn die elektronische Akte kommt, Verfassungsschutzbehörden nicht hinterherhecheln, sondern eigentlich an der Spitze dieser Bewegung dann stehen.
Also wir haben zum Beispiel in diesem Bereich drin, steht vor alles Mögliche, dem muss mit einer sachgemäßen Verschlusssacheneinstufung sowie einer zeitgemäßen den Bedingungen elektronischer Kommunikation genügend Geheimschutz Rechnung getragen werden. Das war dieses Mal nicht der Fall. Und in den Handlungsempfehlungen selber sehen Sie ja auch, dass wir das Untersuchungsausschussgesetz auch nochmal überarbeiten wollen. Einmal in der Frage elektronischer Form, die haben wir in Baden-Württemberg nicht gehabt, das haben wir erst nur beantragen müssen. Dann die Frage, wie sieht es aus mit dem Regelungsbedürfnis der Teilnahme von Regierungsvertretern an Sitzungen, wo wir zum Beispiel Eingaben von Bürgern, gibt es da eine generelle Geheimhaltung, wie wir sie aufgefasst haben, gibt es nicht. Dann sicherlich die Aufnahme der Ermittlungsbeauftragten, das ist für uns ganz wichtig, auch für zukünftige. Wir können nicht überall hinfahren und alle Akten selber sichten, also brauchen wir das jemanden. Das ist bei uns schlichtweg im Untersuchungsausschussgesetz drin. Also die Dinge muss sicherlich in einem, und da gibt es sicherlich noch andere Dinge, die man noch einbringen muss, aber das waren die vier Bereiche, wo wir gesagt haben, da muss das Untersuchungsausschussgesetz verändert werden.
Gibt es weitere Fragen? Herr Wieschemeier.
Nein, das kann ich nicht. Haben wir da Zahl? Haben wir? Gut, wie, sind Schätzzahlen oder sind es ausgerechnete?
Ausgerechnet.
Ich habe 150 Euro im Monat bekommen.
Ja, die Abgeordneten haben da ja, was war das, 150, ja, ne? Und das Problem bei mir war, weil sich niemand vorstellen konnte, dass ein Landtagsvizepräsident, ein Ausschussvorsitzender, habe ich gar nichts gekriegt.
Gar nichts, ah ja, weil angerechnet, genau.
Das muss man sagen, ich bin eigentlich hier derjenige, der gar nichts gekriegt hat. Aber es ist halt bitter. Ja, es ist bitter. Ja, neues Sammler brauchen wir noch nicht, es reicht noch aus. Vielen Dank für die Hilfe. Sage Ihnen jetzt die Kosten des Untersuchungsausschusses. Eine Million 107.098,84. Das ist halt baden-württembergische Exaktheit. Die gibt es in keinem anderen Bundesland. Ich sage es noch einmal. 1.107.098,84.
Okay, ist nichts mehr hinzuzufügen, Frau Henkel-Weithofer.
Das
Ja, wir haben natürlich, das ist ja bekannt bei den Grünen, ein sehr kritisches Verhältnis zum Verfassungsschutz als Partei für die Bürgerrechte. Aber die klare Position ist dieses, dass der Verfassungsschutz in der jetzigen Situation wir sicherlich auch weiterhin benötigen. Aber er muss transparent sein und das sind ja die Dinge, was ich ja vorher schon mal gesagt habe. Einer dieser Ausflüsse ist ja das parlamentarische Kontrollgremium, was wir hier ja in Baden-Württemberg nicht hatten. Und das ist ja jetzt erstmal, sage ich mal, noch vor wenigen Monaten erst ans Netz gegangen, nämlich jetzt hier im Landtag. Es haben zwei Sitzungen stattgefunden. Nächste Woche ist die nächste. Und ich halte das für eine ganz wichtige Sache, dass die Parlamente eine Rückkopplung haben für den Verfassungsschutz und dass aber auch umgekehrt Abgeordnete die Möglichkeit haben, im Verfassungsschutz auch nochmals Hinweise zu geben, gerade auch hier im rechtsradikalen Milieu, wo möglicherweise man vor Ort immer wieder auch Informationen bekommt und es dann halt auch weitergeben kann. Also unter diesem Aspekt muss ich sagen, das, was die Frau Sitzmann ja auch damals gesagt hat, war ja eine Überlegung, ob man eine Umstrukturierung auch insgesamt dann halt auch vornimmt. Daraus ist es ja dann halt auch letztendlich resultiert, die Überlegungen eines Abbaus. Aber die Debatte, die haben wir jetzt ja dann auch entsprechend geführt und wie gesagt, parlamentarische Kontrollgremium ist einer der wesentlichen Dinge, wo hier eine entsprechende Rückkopplung kommt und es war uns Grünen sehr, sehr wichtig.
Herr Ruf.
Gut, ich glaube, da verrate ich jetzt kein großes Geheimnis, dass das eine der Passagen war, wo man länger diskutiert hat, wo man da konsensfähige Formulierungen, die Handlungsempfehlungen
bringt. Und da sind in der Tat, das ist richtig, wir und die Grünen angesprochen. Also als Prüfauftrag ist das machbar. Ich habe dazu meine persönliche Meinung, da sage ich aber auch offen, die ist wieder nun nicht hundertprozentig deckungsgleich mit der Parteimeinung. Ich halte zum Beispiel die TKÜ für nötig. Ich halte eine bestimmte Form der Vorratsdatenspeicherung für sachgerecht. Deswegen heißt es übrigens auch, wenn Sie die FDP-Beschlüsse genau lesen, wir lehnen eine anlasslose und massenhafte Vorratsdatenspeicherung ab. Das heißt nicht mehr, wir lehnen jede Form ab, sondern anlasslos und massenhaft. Jetzt zum Beispiel bei der Online-Durchsuchung kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da eine liberale Fraktion jemals dafür begeistert. Aber was man natürlich machen kann, ist, dass man untersucht, braucht man es überhaupt, nützt es was? Und dass man dann die Abwägung machen kann, wie tief ist der Eingriff und wie groß ist der Nutzen. Das sagt diese Formulierung, und wer sich dem verschließt, der muss sich vielleicht natürlich auch ein bisschen Ignoranz vorwerfen lassen. Deswegen tragen wir diese Formulierung so mit.
Herr Ruf, das kann ich auch gleich sagen, das wäre für unsere Fraktion, wäre es nicht möglich gewesen, da dann zuzustimmen, wenn es dann über einen Prüfauftrag hinausgegangen wäre. Das wäre ein No-Go, und das war auch dann hier letztendlich tatsächlich, was ich ja vorher auch gesagt habe, geschuldet, dass man miteinander dann halt gesagt hat, wie können wir uns dann halt treffen an Positionen. Deswegen ist es ein Prüfauftrag, und wenn der erfolgt, können wir ja unsere Position entsprechend dann halt auch weiter dokumentieren und auch formulieren. Das war der Punkt. Das andere wäre ja dann der Einstieg in Sondervoten gewesen. Dann hätte man zu schreiben gehabt, aber FDP, Grüne oder je nachdem, hier an der Stelle nicht. Und dann reißen wir letztendlich den gesamten Komplex auf. Ja, und dann sagt man ja, warum hat man nicht an der Stelle dann nochmals was gemacht? Also dann ist der Gedanke, dass wir dann halt sagen, wir versuchen hier eine Plattform miteinander zu finden, aufgegeben. Und deswegen konnten wir einem Prüfauftrag zustimmen. Ich weiß, dass die beiden Parteien CDU, SPD da eine andere Position haben.
Nachfrage hierzu, Herr Menzel.
Also, wir haben als Ausschuss einen Gutachter beauftragt, der vor dem Hintergrund dessen, was passiert ist, die Sicherheitsarchitektur des Landes Baden-Württemberg überprüfen sollte. Dieser Sachverständige, und das Gutachten ist ja dem Bericht beigefügt, kommt zu dem Ergebnis, dass wir an dieser Stelle, wenn wir zukünftig sowas früher entdecken wollen, nachjustieren müssen. Deswegen sind wir als Untersuchungsausschuss dazugekommen zu sagen, wenn der Sachverständige, den wir beauftragt haben, unsere Sicherheitsarchitektur zu überprüfen, zu dieser Erkenntnis kommt, müssen wir ihn ja wohl zumindest einen Prüfauftrag weitergeben, ob das dann auch hier konkret für die Verhältnisse des Landes Baden-Württemberg in der derzeitigen Situation erforderlich ist oder nicht. Das ist meine Haltung zu dieser Geschichte und nicht irgendwelche Dinge, die vor x Jahren in Sachen Corelli in irgendeinem Bundesamt an ausgewerteten Telefonunterlagen vorlag, denn die gibt es ja heute auch schon in bestimmten Strafverfahren, wenn eine Straftat vorliegt. Aber in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, im präventiven Bereich, im Verfassungsschutz, da gibt es es eben nicht in dem Umfang. Und es ist, wie gesagt, ein Prüfauftrag. Aber wir können das ja nicht ignorieren. Wir können ja nicht einen Auftrag geben, schaut euch die Sicherheitsarchitektur an. Der Gutachter sagt uns, da müsst ihr hingucken, da müsst ihr hingucken, da müsst ihr womöglich was ändern. Und dann sagen wir, ignorieren wir.
Herr Prüfrock.
Also das BfV hat seine Möglichkeiten da offenkundig weiter ausgeschöpft als das LfV, was den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel angeht. Ob das aber alles war, was möglicherweise notwendig gewesen wäre, um es noch weiter aufzuklären. Und das ist damit noch lange nicht gesagt. Ich teile auch die Prämisse nicht, die da jetzt so ein bisschen mitschwang, da sei ja nichts bei rausgekommen. Ganz im Gegenteil, durch den Hinweis von Corelli ist es ja erst möglich gewesen, den baden-württembergischen KKK überhaupt aufzuklären. Ich glaube, eins an den Prüfaufträgen ist wichtig. Egal, inwieweit jetzt welche Fraktion bereit wird, es auch dann tatsächlich in den Handeln umzusetzen. Es wird in allen Prüfaufträgen geht es darum, um eine Ausweitung, um ein Mehr an Handlungsmöglichkeiten für den Verfassungsschutz möglich zu machen. Es geht an keiner Stelle um einen Abbau beim Verfassungsschutz. Und ich glaube, das ist schon auch eine wichtige Botschaft, die man aus diesen Prüfaufträgen auch herauslesen kann. Egal, in welcher Form, welche Fraktion jetzt auch möglicherweise bei einer Prüfung dann bereit ist, die mitzugehen oder nicht.
Wenn vorhandene Daten nicht genutzt werden und da entweder schlampig vorgegangen wird oder falsch, dagegen ist mir überhaupt nie gefeit. Aber die Gegenfrage ist, was müssen wir tun, dass, wenn man es richtig machen will, die Daten da sind, die man braucht. Und das lohnt sich schon, das mal zu prüfen, denn die technische Entwicklung, die hat ja nicht Halt gemacht. Gell? In der Frage der Quellen-TKÜ geht es schlicht und einfach um die Frage, dass sie ohne Quellen-TKÜ keine verschlüsselten Telefonate und den ganzen Skype-Bereich mehr beobachten können im konkreten Fall, wenn das nötig ist, weil sie es einfach technisch nicht können, weil sie nicht an die Daten rankommen. Da lohnt es sich schon mal zu prüfen, gell? Was man da braucht und was nicht. Und bei der Vorratsdatenspeicherung ist es halt schlicht und einfach so, nach der ganzen Diskussion um die vom Bundesverfassungsgericht zu Recht aus den Angeln gehobene Lösung, die auch nach meiner Meinung weit übertrieben war, ist ja jetzt die vollständige Rechtsunsicherheit da und die Provider sagen, wenn es ihnen gefällt, wir haben überhaupt keine Daten. Siehe Fall Heidenheim oder so. Also selbst in solchen Fällen, wo es dann nicht bei dem Mord an der Bankiersgattin, wo sie dann, glaube ich, eine Woche oder zwei später mal eine Antwort gekriegt haben. Also das ist schon ein Bereich, wo es sich lohnt hinzuschauen, welche Daten braucht man eigentlich und ist gesichert, dass wir diese Daten, wenn man erfolgreich und richtig arbeiten will, auch hat. Mehr steht in dem Prüfungsauftrag nicht drin und den halte ich insofern auch für selbstverständlich.
Ja, die Sicherheit für die Bevölkerung, das ist selbstverständlich, das hat der Staat zu gewährleisten, aber auf der anderen Seite hat er natürlich die Bürgerrechte auch zu gewährleisten und dass wir nicht in eine Situation kommen, wo es quasi alles an Informationen abgegriffen wird unter dem Stichwort, wir haben hier die Möglichkeiten, dann Verbrechen zu verhindern. Sie wissen alle, dass Frankreich eine umfassende, entsprechende Überwachung halt hat der Daten. Also Vorratsdatenspeicherung, die Ergebnisse sind sehr, sehr traurig. Und man sieht, dass nicht diese Mittel dann alle Heilsmittel dann sind, um zu sagen, wir kommen dann halt an der Sache weiter. Das muss man alles in Ruhe immer überlegen. Aber wenn wir die Freiheit auch nochmals bewahren wollen, und das ist der Grundgedanke, muss man dieses natürlich auch entsprechend sehen, dass wir hier nicht übersteuern dürfen in den Bereichen und müssen natürlich dann auch jeweils die Abwägung dann halt auch treffen. Und deswegen konnten wir dem Prüfauftrag zustimmen in dieser Konstellation.
Um einen Satz noch ergänzen, weil man das natürlich wahnsinnig oft hört, das hätte man in Frankreich nicht verhindern können. Man muss fairerweise auch sagen, dass es keinen Experten oder Polizeioffizier, sage ich mal, gibt, der sagt, dass die Vorratsdatenspeicherung solche Delikte verhindern kann. Das würde niemand hinstehen. Aber hat man sich schon mal Gedanken gemacht, warum alle 9 Täter innerhalb von 3 Tagen dingfest gemacht worden sind? Natürlich nur dank der Überwachung der Telekommunikation. Das nur als kleine Anmerkung.
So, mit Blick auf die Uhr. Ich habe noch 2 Leute auf der Liste, der Herr Wieschemeier und der Herr Friese. Herr Wieschemeier zieht zurück, dann Herr Friese.
Es gibt ja viele Mordfälle, wo das Motiv auch im Hintergrund bleibt. Ich muss es mal sagen, man hat den Mörder, aber man kriegt es nicht raus, weil der nichts sagt zu seinem Motiv. Ja. Was wir festgestellt haben, ist klar, wir wissen nicht, warum die auf der Theresienwiese waren. Wir wissen auch nicht, warum gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt die Theresienwiese als Tatort vorgesehen war. Wir wissen nur, dass da öfters auch im Vorfeld schon Polizeifahrzeuge gestanden sind. Die Frage ist, wie kommen die Informationen an Mundlos und Bönhardt? Deswegen haben wir ja gesagt, wenn man danach denkt, müssten sie möglicherweise Helfer gehabt haben, aber wir haben keinen einzigen Hinweis darauf, dass es Helfer gab, so, oder weitere Täter gab. Das ist das Erste. Das Zweite, wir haben natürlich uns auch überlegt, ob die Aussage Zschäpe, die im Übrigen dann von uns auch hier abgehandelt worden ist, eine Rolle spielt. Aber wir haben ja, wir wissen ja, dass da genügend Handfeuerwaffen da waren und die Aussage, sie brauchten neuere Waffen, weil ihre alten etwas, wenn sie schießen, nicht so in Ordnung sind, halten wir, gelinde gesagt, für eine ganz schwierige Aussage und nicht nachvollziehbar für den Ausschuss. Insofern bleibt immer noch die Frage, ob der Hass auf Polizeibeamte, auf die Staatsmacht eine große Rolle gespielt hat. Das sieht man natürlich auch an diesem Video und vor allen Dingen, dass die relativ schnell, wie der Herr Sacchellario ja schon gesagt hat, im November die Sequenz der Polizeiwaffe in ein Video eingebaut haben, das sie dann nach dem Aufliegen am 4.11.2011, also 4 Jahre später, erst verbreitet haben. So. Eine andere Aussage kann ich Ihnen machen. Wir haben ein paar Spekulationen drin, aber so richtig, weil wir die beiden ja auch nicht mehr vernehmen können. Die Frau Zschäpe, die Aussage halten wir für ganz schwierig und nicht so ganz nachvollziehbar. Bleibt immer noch die Frage, Hass auf den Staat, Hass auf die Staatsgewalt und Hass auf Polizeibeamte insgesamt.
Herr Prüfrock möchte noch ergänzen.
Ja, weil die Motivlage natürlich auch ganz schwer zu ergründen ist, wenn die beiden Täter tot sind. Und nach der Aussage von Frau Zschäpe haben wir offensichtlich von dort auch nicht viel zu erwarten, weil ihre Einlassung ist, sie hat es immer erst hinterher erfahren, also wird sie uns auch über die Motivlage nichts sagen können. Wir können natürlich so, wir haben so ein paar Anhaltspunkte und Indizien. Wir haben einen Ort namens Theresienwiese. Es gibt in Deutschland noch eine andere Stadt, da gibt es auch eine Theresienwiese, da ist auch mal ein Anschlag von Rechtsextremisten verübt worden. Das könnte eine Erklärung sein, warum Theresienwiese. Wir haben eine gewisse Symbolik, was das Thema Mittwoch angeht. Möglicherweise eine Woche zuvor an einem Mittwoch standen auf dieser Theresienwiese 2 Streifenfahrzeuge und nicht nur 1. Möglicherweise waren die auch in der Woche vorher, das deckt sich auch mit dem Anmietezeitraum des Wohnmobils, waren die schon eine Woche vorher da und konnten die Tat nicht verüben, weil ein zweiter Streifenwagen sich auf der Theresienwiese befunden hat. Wir können das alles nicht mit Sicherheit sagen, aber es sind doch Indizien, die wir haben. Die Symbolik der Waffe, sie war den Polizeibeamten, den Tätern ja so wichtig, dass sie sofort abfotografiert haben. Die haben viel Zeit damit aufgebracht, mit rabiater Gewalt in einem Fall das Holster aufzubrechen, um diese Pistole mitzunehmen, obwohl das mit einem großen Kraft-Zeitaufwand verbunden war und auch mit dem Risiko, sich noch weiter mit Blut zu besudeln. Wir haben ja auch bei allen anderen Fällen es immer so gehabt, dass die Täter sicher gehen wollten, dass ihre Opfer auch tatsächlich tot sind. Das fehlt in diesem Fall. Sie haben also jeweils einen Schuss auf die Polizeibeamten abgegeben, haben aber nicht weitere nachgesetzt, um ganz sicher zu sein, dass sie am Ende des Tages auch tot waren. Also ging es möglicherweise doch um einen Anschlag auf die Polizei, nicht zwingend um die Tötung, und hat die Waffe als Symbolik schon eine große Rolle gespielt. Deswegen jetzt zu sagen, was Frau Zschäpe zum Thema Waffe gesagt hat, ist alles völlig abwegig. Das allein, wie sie es dargestellt hat, reicht mir als Begründung auch nicht. Da wird schon noch ein bisschen mehr dabei sein. Aber diese Waffe als Symbolik für Polizei, für den Staat insgesamt, ich glaube, das hat schon eine große Rolle gespielt. Ob wir da weiterkommen, ob ein Untersuchungsausschuss, in welcher Form auch immer er da tagt, da nochmal weiteres Licht ins Dunkel blickt, wage ich auch nicht zu prognostizieren. Ich glaube, wir haben da eine relativ dichte Indizienlage. Ob wir es jemals abschließend aufklären können, ich mache mal ein Fragezeichen dran.
Also ich wollte, weil Sie offensichtlich einer der wenigen sind, der den Bericht noch nicht vorab bekommen hat, ja, an dieser Stelle darauf hinweisen, auf anderen Wegen ist es ja wohl offensichtlich sehr breit schon gestreut. Aber an dieser Stelle möchte ich wirklich auf den Berichtsteil, also auf den Bewertungsteil hinweisen, weil der ist wirklich auch an der Stelle sehr lesenswert und sehr schlüssig. Und was die Frage angeht, erhoffe ich mir schon, dass der Richter in München nochmal nachhakt. Und genau diese Frage, da bin ich ganz sicher, wird eine Rolle spielen bei den Nachfragen des Richters Götzl vom OLG in München. Und da bin ich genauso gespannt wie Sie. Aber ich verweise wirklich auf den Bewertungsteil, der ist an dieser Stelle sehr lesenswert.
Bewertungsteil sind schon Bewertungen da drin, die sagen, was der Ausschuss denkt. Und da haben wir dann parallel noch weitere Überlegungen abgehandelt, ohne dass jetzt der Ausschuss dann sagt, so war's. Da sehen Sie, wir haben uns also schon mehr Gedanken gemacht, als nur zielführend zu sagen, das war nichts, sondern da gibt es dann ganze Abhandlungen darüber. Und dem einen ist es näher, dass wir das gemacht haben. Die anderen haben gesagt, das brauchen wir doch nicht. Aber trotzdem haben wir gesagt, wir machen das dann so breit, dass die Leute, die sich vielleicht auch an sowas erinnern könnten, die sagen, ja, wenigstens haben sie sich überlegt. Aber Schlüsse daraus konnten wir auch konkret keine ziehen.
Ja, wir haben zeitlich ein bisschen überzogen. Vielen Dank für die Geduld. Angesichts der Fülle des Themenkomplexes auch nicht wirklich überraschend. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und wünsche noch einen schönen Tag.